Deutschlandfunk, Medias Res.
Der Südwestrundfunk war übrigens der erste öffentlich-rechtliche Sender, der mehr als 8000 seiner Beiträge aus der Frühzeit des Fernsehens schon öffentlich gemacht hat. Das Interesse an historischem Bild- und Tonmaterial ist also groß. Jörg Sternagel lehrt an der Berliner University of Applied Sciences Medien- und Kulturtheorie. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, warum sich eigentlich so viele Menschen für die Öffnung der Rundfunk- und Fernseharchive interessieren.
Ja, also was ich da so ein bisschen herausstellen würde, wäre erst einmal einerseits, dass wir sozusagen die menschliche Fähigkeit besitzen, uns erinnern zu können. Also dass wir aus der Erinnerung heraus auch den Wunsch haben, zu speichern, abzurufen. Einerseits zu speichern in Archiven, was materiell konserviert werden kann. Dann andererseits, wenn wir jetzt uns aufs Internet beziehen, dann aber auch den Wunsch haben, diese Daten zu beschleunigen, auf sie blitzschnell und gezielt zugreifen zu können. Damit kommen wir so ein wenig in das, was die Kollegin Aleida Assmann in Konstanz mit einer Dialektik von Archiv und Internet versteht. Andererseits aber diese menschliche Fähigkeit, dass wir uns erinnern können, das hat zum Beispiel, und das beschäftigt mich auch in meinen Forschungen sehr viel, der Philosoph Edmund Husserl um 1900 sehr ausführlich behandelt, indem er einerseits herausgestellt hat, dass unser Leib, wir mit unserem Leib ein Wahrnehmungsorgan haben, aber dann eben auch ein Bewusstsein haben, vor allem ein Zeitbewusstsein, dass wir dann aber aus unserer Erinnerung heraus, da kommt die Erinnerung dann mit ins Spiel, ja auch etwas erwarten dann.
Ich fasse das jetzt mal ganz prosaisch zusammen, was Sie gesagt haben. Bei den Rundfunkarchiven kommt ja genau das zusammen, was Sie gerade gesagt haben. Es gibt sinnliche Momente, das Hören und auch das Sehen. Und das spielt ja dann auch eine Rolle dabei, dass man Gefallen findet an historischen O-Tönen oder altem Filmmaterial, weil Bilder und Töne, wie Sie sagten, die Erinnerung auch speisen, die eigene und die kollektive. Jetzt erklären Sie uns nochmal, was das mit Aleida Assmann und ihren Aspekten zu Archiv und Erinnerung zu tun hat.
Sie geht davon aus, wir haben Archive, die wir in einem Wandel der Mediengeschichte uns anschauen können, also sozusagen eben von einem Archiv, was erst einmal Dokumente meinetwegen, also Schriftdokumente wie Briefe, Akten, Urkunden sammelt und dann eben dazu jetzt aber, und das ist natürlich jetzt etwas, was jetzt auch Sie im Deutschlandfunk dann vorwiegend zum Beispiel beschäftigt, Bild- und Tonmedien kommen dazu. Das heißt also, wir haben einerseits diese Aufgaben des Archivs einer materialen Konservierung von Gegenständen zum Beispiel und haben dann aber andererseits diese digitale Informationssicherung. Und da ist jetzt so Ihr Anliegen, dass Sie das Internet als ein dezentrales Archiv dann tituliert, das eben die Möglichkeiten des, sagen wir mal, traditionellen Archivs ergänzt als eine Möglichkeit. Und bei beiden wird dann sozusagen ein Zugang ermöglicht. Und über jetzt das Internet als dezentrales Archiv wird dieser Zugang sozusagen dann auch noch, wie sie das nennt, entschränkt. Also wir haben jetzt sozusagen, und das ist ja etwas, was jetzt auch in Ihrem Kontext wichtig ist, wir haben jetzt sozusagen für eine breitere Öffentlichkeit den Zugang zu den Daten, der ermöglicht wird.
Das wollte ich Sie gerade fragen, ist das nicht auch ein erheblicher Schritt hin zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe?
Ja, das wäre so zu sehen in jedem Fall. Also wir haben einerseits diesen Datenfluss, wir haben diesen schnellen Zugriff auf die Informationen, aber andererseits kommen wir auch immer wieder dann auf diese Materialität von Objekten zurück, an die wir uns dann erinnern. Die CD, die Musikkassette, die Schallplatte zum Beispiel, ja.
Lassen Sie uns vielleicht noch kurz über das Suchen sprechen, wie man eigentlich im Moment sucht. Wir haben es im Beitrag gerade gehört, die Zugänglichkeit eines Archivs muss auch ein bisschen kuratiert sein. Auch deshalb, damit man nicht auch hier in eine Art Filterblase gerät. Denn durch die durch Algorithmen gesteuerten Suchoptionen sucht man ja häufig nur das, was man auch finden will oder schon gefunden hat. Man findet nicht mehr durch Zufall, man lässt sich durch kaum etwas mal überraschen. Müssen sich auch die Archive dieser Gefahr stellen?
Diese Ordnung ist natürlich Teil, auch wie ich am Anfang sagte, eines Auftrags, den man in einem Archiv annehmen sollte, sozusagen auch eine Dienstleistung. Ja, also insofern muss es kuratiert werden, muss geschaut werden, wie was zugänglich gemacht wird, wie ich was suchen kann. Und das wäre ja auch Teil des Auftrages, würde ich genauso sehen, ja.
Der Berliner Medientheoretiker Jörg Sternagel.